Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Schluss für die Sprinter, es geht ins Hochgebirge. Bei der 14. Etappe der Tour de France stand nicht nur der Tourmalet, sondern auch die erste Bergankunft auf dem Programm. Während Pogacar und Vingegaard die Karten auf den Tisch legen, muss sich das Team von Red Bull Bora Hansgrohe erst neu finden. Ich bin Corvinian Sauter und begrüße wie jeden Tag den Teamchef Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenhardt.
Wir, würde ich sagen, gehen direkt rein in das doch sehr spektakuläre Finale heute bei der ersten Bergankunft. UAE versucht die Stärke des Teams zu nutzen, Yates fährt vorne weg, bietet eine Station zum Andocken, die hält aber gar nicht lange, weil Pogacar gefühlt einfach durchfährt. Am Ende sind es mehr als 30 Sekunden auf seinen ärgsten Konkurrenten. War das schon eine kleine Machtdemonstration, die wir da heute gesehen haben?
Es war eine starke Aktion vom gesamten Team UAE über den gesamten Etappenverlauf heute. Da muss man ihnen neidlos gratulieren. Und die Mannschaft um Vingegaard, Wismar, Lisa Bike war sehr zurückhaltend, sehr defensiv. Sie haben, Jonas Vingegaard hat dann am Schluss an Anstieg auch, glaube ich, um die 30 Sekunden verloren. Aber ich persönlich würde Jonas Vingegaard nicht abschreiben. Aber heute war das Team um Pogacar stärker und er selbst im Mann-gegen-Mann-Duell gegen Vingegaard war ja auch der Bessere, hat verdient gewonnen und hat seinen Vorsprung eben in der Gesamteinzelwertung ausgebaut.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, für dich dann dementsprechend noch keine kleine Vorentscheidung, dass man hier gesehen hat, dass er nicht ganz folgen kann, weil es war ja so ein bisschen das Szenario, wie man es kennt. Er attackiert, Jonas sieht so aus, als käme er wieder ran. Und dann wurde es aber doch am Ende etwas deutlicher. Also deiner Meinung nach hat aber immer noch nichts zu heißen, wer hier der Sieger am Ende ist.
Ja, ich habe immer noch das Zeitfahren vom letzten Jahr im Kopf, als Jonas Vingegaard den Pogacar 1,30 abgenommen hat oder über 1,30. Wir haben dieses Jahr auch noch ein Zeitfahren. Also wenn er jetzt jede Bergetappe 30 Sekunden verliert, ja, dann ist wahrscheinlich gelaufen für Pogacar. Aber ich würde den Jonas Vingegaard nicht abschreiben. Und die Mannschaft fährt zwar defensiv, aber meiner Meinung nach fährt sie sehr klug.
Okay. Wie ist es mit der Beständigkeit, sage ich mal? Die hattest du auch schon mal angesprochen von Vingegaard, dass die Verletzung sich eventuell auch in Woche 3 erst so richtig bemerkbar macht. Ist das schon ein kleines Anzeichen davon oder hast du das heute nicht gesehen?
Also wenn man Zweiter wäre, 30 Sekunden heute zurückliegt, dann ist das keine Anzeichen von Schwäche meiner Meinung nach. Und wie gesagt, es kann in die Richtung ausschlagen, aber auch in die Richtung. In die Richtung meine ich, entweder er wird langsamer in der dritten Woche aufgrund der fehlenden Basis, aufgrund der fehlenden Kilometer, oder er wird besser, was natürlich auch sein kann, weil er sich über die Etappen in Form fährt. Beides ist möglich und wie gesagt, ich würde nicht abschreiben den Jonas Vingegaard und meiner Meinung nach der Ausgang immer noch spannend.
Alles klar, dann blicken wir auf euer Team. Ich hatte den Eindruck, da ihr schon vor dem letzten Anstieg keinen mehr ganz vorne dabei hattet, es war ja eine Etappe, die eher auch etwas zurückhaltend war. War das auch so ein bisschen die Ansage schon vor dem letzten Berg oder wie war eure Taktik heute?
Nee, man wollte unbedingt in die Gruppe und das haben die Jungs eigentlich schon gut gemacht. Das erste Drittel der Etappe war flach. Es ging von Po flach nach Lourdes und dann von Lourdes in das Tal rein, wo es nur ganz leicht anstieg, bis zum Fuße des Tourmalets. Da ist auch die Gruppe entstanden. Wir waren da vertreten mit Marco Haller, aber leider mit Marco Haller. Und man hat es ganz klar gesehen in der Besetzung der Gruppe, die wo da entstanden ist. Es waren primär bis auf den Wayne Haley vielleicht, waren eher die schwereren Jungs. Es war auch Mathieu van der Poel vorne dabei. Und die Gruppe ist auf dem Flachen entstanden. Und da braucht man eben ja, Leute mit mehr Punch, so wie Marco Haller oder so wie Mathieu van der Poel oder auch nur Gilles Lascano. Schlussendlich war die Gruppe nicht gut genug bestückt mit Bergfahrern. Und der Abstand, der wuchs auch maximal auf 4 Minuten, 4:30. Das war meiner Meinung nach auch zu wenig. Also die Gruppe hatte keine Chance, um den Tagessieg zu erkämpfen. Und deswegen haben wir dann auch, da verstehe ich dann schon auch ein Stück Jai Hindley, dass er jetzt nicht all in geht. Er ist die Etappe vorher mit 20 Minuten Rückstand schon gestartet. Was bringt das, wenn der heute da dran bleibt und dann 14. wird? Da macht er nichts gut, bleibt da sitzen. Wir gewinnen dann nichts. Also das hat für mich keinen Sinn gemacht. Also ich denke, die Entscheidung war klug, auch wenn es nicht schön ist, wenn wir nicht im Bild sind, sich die Kräfte für morgen aufzuheben. Und morgen haben wir einen anderen Start. Morgen geht es gleich vom Start an bergauf zum Col de Peyresoult. Und vielleicht ist es da dann für die Bergfahrer um Jai Hindley und Matteo Sobrero oder Bob Dschungels ein Stück weit einfacher in die Gruppe zu kommen.
Wunderbar. Auf die Etappe von morgen blicken wir dann gleich. Marco Haller wäre auch meine nächste Frage gewesen, dass das vielleicht dann ein bisschen zu schwer für ihn gewesen wäre gegen Ende. Das hast du aber schon beantwortet, von daher wunderbar. Wir gehen direkt ins Hintergrundthema und da möchte ich einen Blick auf das Mannschaftsgefüge von euch werfen. Ich meine, die Fahrer, sie sehen sich, du hast es auch hier schon immer mal wieder angesprochen, teilweise häufiger und gerade in den Sommermonaten mehr als ihre Familien zu Hause, sitzen bei so einer großen Rundfahrt ständig aufeinander. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben, was zwischen den Fahrern in der Vorbereitung schon, aber auch während so einer Radrundfahrt entsteht?
Es gibt wirklich enge Freundschaften, die wo entstehen in einer Mannschaft. Das gehen durch dick und dünn. Wenn ich da an Peter Sagan zum Beispiel denke, mit seinem Zimmerkollegen Maciej Bodnar, die waren ja fast untrennlich, die beiden. Aber es gibt natürlich auch klassische Kollegen. Es ist sehr ähnlich wie auch im normalen Büroalltag. Mit dem einen versteht man sich besser und geht vielleicht dann nochmal ein Bierabend trinken. Mit dem anderen macht man nur das Business und dann geht man wieder getrennte Wege. Klar, wenn gewisse Extremsituationen, nenne ich das jetzt mal, eintreten, dann zeigen sich auch die wahren Charaktere. Ja? Also mit Extremsituationen meine ich, ja, wenn der Leader jetzt ausscheidet, wenn irgendwelche Unfälle sind, wenn irgendwelche anderen ungeplanten ja, Highlights oder eben negative Ereignisse auftreten, dann erkennt man erst immer, wie passen die Charaktere zusammen. Wir haben noch sehr viele Nationalitäten in der Mannschaft. Ich würde sagen, es klappt gut. Aber es ist natürlich auch für Führungspersonal, vor allem für die sportlichen Leiter, schon immer herausfordernd, auch dann die Truppe auf Zack und eben in die richtige Richtung zu leiten.
Jetzt haben wir genau so ein Ereignis. Der Leader bricht weg. Wie sind die Charaktere in der Mannschaft? Jetzt kann man es ja vielleicht schon so ein bisschen erkennen. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, also ich hatte schon das Gefühl heute im ersten Drittel, dass man gewollt war, den richtigen Mann in die Gruppe zu bringen. Leider ist uns das nicht gelungen, aber wenn man sich mal so die Etappe mal wirklich von Anfang an anschaut, dann ist das kein Wünschstück, was einfach in die Ausreißergruppe zu gehen, so schön wie das die Kommentatoren auf Eurosport immer sagen, ich gehe heute mal in die Ausreißergruppe. Also gehen tut man da gar nicht. Also da muss man irre viel Watt aufs Pedal bringen und auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, dass man in die Gruppe kommt. Und dann muss man natürlich auch die dementsprechende Power haben, den Vorsprung gegenüber dem Feld zuerst mal auszubauen. Also das ist irre, irre hart. Der Marco Haller von uns hat es heute geschafft. Leider nicht unser kletterstärkster Fahrer und deswegen war es eigentlich von vornherein klar, dass der irgendwann mal wieder zurückkommt, wie alle anderen auch und dementsprechend war es auch so.
Aber die Gesamtreaktion gefällt dir grundsätzlich gut, höre ich so ein bisschen raus, wie die
also
Fahrer
umgehen. Die Jungs haben gekämpft, man muss auch wissen, sie sind nur noch zu sechst. Bin ich mit 8 oder mit 7 Leuten noch im Rennen, dann habe ich immer einen Schuss mehr. um in die Gruppe zu kommen, weil du musst ja immer mitspringen. Eine Attacke geht, ein Mann geht mit, die nächste Attacke geht, wieder mitspringen und wieder mitspringen. Und wenn du nur noch zu sechst bist und einer soll ja dann noch relativ frisch, am besten ein Bergfahrer in der Gruppe sein, dann ist das sicherlich nicht so einfach. Aber die Jungs haben es, denke ich, heute schon ganz gut gemacht. Und was sie definitiv nicht gemacht haben, sich zu verstecken. Schlussendlich sind wir mit leeren Händen dagestanden heute. Ja, das ist Kacke oder Scheiße, aber ja, es läuft nicht immer und ich glaube schon, dass die Mannschaft genügend Charakter hat, das auch in den nächsten Tagen nochmal zu probieren.
Alles klar. Wie ist es zwischen den Fahrern, die noch übrig sind? Du hast von Freundschaften geredet, die teilweise entstehen. Gibt es die in eurem Team aktuell oder gibt es zwei Fahrer, die sich besonders gut verstehen zum Beispiel?
Ja, vor allem die jungen Rennfahrer, die, ich sag das mal, Emil Herzog und den Florian Lippowitz, die sind gleich alt, die haben noch die gleichen Gedanken im Kopf, die kennen sich schon auch, und die meisten jungen Fahrer kennen sich schon aus den unteren Klassen, wo man gemeinsam gefahren ist. Und sind, finde ich, die Seilschaften sogar noch ein Stück weit enger. Und wenn dann die Rennfahrer älter werden, dann hat man auch noch die Familie meistens zu Hause, wo dann über die Ferne kommuniziert wird. Da ist man vielleicht dann eher professionell und ist mit dem Teamkollegen nicht mehr so enge und diskutiert dann eher banale Sachen.
Professionell werden dann wahrscheinlich auch Streits untereinander gelöst, oder? Wie geht ihr da im Team damit um, wenn es mal kracht? Weil es muss ja eigentlich mal, man muss quasi ja eigentlich mal aneinander geraten, wenn man so lange aufeinander sitzt, oder?
Definitiv gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten. Das ist ganz normal. Wir nennen das jetzt nicht, es kracht, sondern man hat eine verschiedene Meinung. Und wir weisen immer die Sportler an, schaut zuerst mal, ob sie das selbst klären könnt. Klärt es auf einer guten Art und Weise, an einem richtigen Moment, an einem richtigen Ort. Der richtige Moment ist sicherlich nicht nach Zieleinlauf, weil da sind die Emotionen auf 180. Also vielleicht zuerst mal nach dem Abendessen nochmal zusammensetzen, über das Ereignis zu sprechen. Und wenn eben die Jungs das Problem nicht lösen, dann kommt noch ein sportlicher Leiter dazu und tritt so ein Stück weit auch als Mediator auf und dann hofft man, dass man eben die Kuh vom Eis kriegt, und weil es muss ja weitergehen und es ist ein Berufsradsport und schlussendlich verdient auch jeder sein Geld damit, und da kann man dann auch mal, oder muss man auch kleinere Befindlichkeiten mal auch hinten runterfallen lassen.
Ist ja generell auch ein hartes Geschäft, wo sie wahrscheinlich dann Profi genug sind, um dann zumindest am Startschuss wieder sich auch gegenseitig zu helfen, nämlich an, selbst wenn man sich nicht ganz so grün ist. Oder gibt es dann tatsächlich mal was, wo du sagst, nee, dir jetzt nicht?
Ja, das gibt's schon. Schauen wir uns doch mal unseren ehemaligen Rennfahrer Kian Oetebroeks an. Der hat dann auch noch den Weg in die Öffentlichkeit genommen, wenn ihm Dinge nicht passen. Er hat das Zeitfahrmaterial von uns kritisiert. Das ist aber das gleiche Material, wo Remco Evenepoel Weltmeister geworden ist. Also es war nicht wirklich fundiert, was er da kritisiert hat. Aber er hat sogar den Weg in die Öffentlichkeit gewählt, was meiner Meinung nach ja schon fast ein No-Go ist.
Wie geht ihr dann mit sowas um? Ich meine, im Fall von Oetebroeks hat man es, glaube ich, gesehen. Da gab es dann kein Miteinander mehr, sondern nur noch die Trennung. Das ist dann der letzte Weg, den ihr geht, ne?
Ja, das ist dann oft mal ein beidseitigen Einvernehmen, weil es gibt einfach auch Teams und Fahrer, dass man nach irgendeiner bestimmten Zeit merkt, okay, es passt einfach nicht mehr. Ja, und natürlich ist dann auch die Verlockung groß, weil unsere mitbewertenden Teams ja dann um die Talente buhlen und erst später merken dann auch die Rennfahrer, dass das Gras auf der anderen Seite auch nicht grüner ist. Ja, und das hat man jetzt zum Beispiel auch an Sam Bennett gesehen. Das war ja ein Eigengewächs von uns, den haben wir bei den Amateuren eingekauft und haben den dann zum Grand Tour Etappensieger quasi entwickelt. Dann war er 2 Jahre bei Quickstep und dann ist er wieder zurückgekommen. Also der ist in einen schlechten Mut gegangen, aber wir sind dann nicht immer nachtragend und wir haben ihn dann auch wieder genommen. Und dann hat er auch gesagt, okay, er war da verwirrt und hat selbst festgestellt, dass das Gras ist auf der anderen Seite eben auch meistens nicht grüner.
Verstehe. Letzter Punkt, der mich bei dem Thema interessieren würde, wäre auch so der Konkurrenzkampf in der Mannschaft um die Plätze, um die begehrten Teilnahmen auch an den Rundfahrten etc. Ich zitiere dich da mal selbst, und zwar aus dem Buch, was ja letztes Jahr von dir erschienen ist, Nur alles zählt. Da meintest du, eine gute Mannschaft braucht internen Wettbewerb und das muss ich auch teilweise zur Chefsache machen. Das heißt, so einen Wettbewerb innerhalb siehst du auch als wichtig an, lese ich daraus.
Ja, das ist ein richtiges Add-on meiner Meinung nach. Und da sind wir sicherlich noch nicht gut genug. Das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel zu einer Mannschaft Wiesma Lisa Bike oder vor allem zum Team UAE schaue, dann haben die einfach einen viel, viel breiteren Kader auf Top-Niveau als wir aktuell. Und da reißt man sich dann automatisch, glaube ich, als Rennfahrer ein Stück weit mehr zusammen, um jetzt bei der Tour de France oder bei dem Giro Italia oder bei den Monumenten ins Line-Up zu kommen. Ja, und bei uns war das in der Vergangenheit auch ein Stück weit, der wird mich die Tour schon fahren lassen, ja, der hat eh keine Alternativen. Ja, und klar, da haben die Rennfahrer schon auch ein Stück weit recht gehabt. Der muss mich ja mitnehmen, weil so viel hat Bora Hansgrohe, wie wir damals noch hießen, nicht in der Pipeline an Top-Rennfahrern. Und deswegen ist das, glaube ich, auch nochmal ein extra Push, speziell jetzt beim Team UAE, dass die so eine massive Breite an Rennfahrern haben, dass da vielleicht die Rennfahrer auch in der Vorbereitung schon nochmal leichter den extra Meter gehen, der unbedingt notwendig ist in unserem Sport, um überhaupt das ins Line-Up zum Beispiel für die Tour de France zu schaffen.
Mhm. Wunderbar, vielen Dank für den Einblick. Wir blicken aber noch auch auf morgen voraus. Wir bleiben im Hochgebirge. Von einigen als Königsetappe bezeichnet, haben wir 5 Anstiege der ersten Kategorie inklusive Bergankunft, 200 Kilometer, 4800 Höhenmeter. Was wird das morgen für einen Tag?
Definitiv ein harter Tag, 200 Kilometer durch die Pyrenäen. Ja, jeder, der wohl schon mal als Hobbyfahrer 100 Kilometer durch die Berge gefahren ist, weiß, was das heißt. Wir fahren morgen das Doppelte und es geht gleich am Start los, wie vorher erwähnt, zum Col de Teresut hoch. Ja, es ist nicht der ganz schwere Berg, aber hat Kategorie 1 morgen und geht 8-9 Kilometer hoch, 5-7% Durchschnittssteigung. Das tut schon mal richtig weh, gleich vom Start raus. Da werden sich die Rennfahrer auf den Trainern sicherlich aufwärmen. Und ich glaube auch, dass hier am Anstieg zum Col de Teresut morgen die Gruppe des Tages steht. Und da ist es eine gute Chance für unsere bergfesten Fahrer, Hintle, Sobrero, Dschungels, hoffentlich da den Move oder den richtigen Move zu generieren. Und dann glaube ich, dass morgen vielleicht sogar eine Chance ist, dass die Gruppe durchkommt, weil die Fahrer, die ums Tour-Podium kämpfen, vor allem jetzt Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Rodriguez, die sind heute richtig tief gegangen. Und vielleicht ist morgen bei den Topstars so ein Stück weit Waffenruhe und vielleicht ist es ein guter Tag, um den Etappensieg aus einer Ausreißergruppe zu kämpfen. Ich könnte mir das morgen gut vorstellen.
Das klingt gut. Dann schauen wir uns das Ganze an. Morgen dann auch wieder mit Tobias Ruf in der Rückschau mit dir. Ich sage erstmal vielen Dank für den heutigen Tag und gute Erholung. Bis morgen.
Danke. Schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.